Ja, Jüngerschaft. Ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist, als wir mitgeteilt bekommen haben, dass wir uns über Jüngerschaft unterhalten. Was ist das eigentlich? Natürlich, wenn man keine Ahnung hat, guckt man bei Google. Und ich habe bei 10 Seiten aufgehört nachzugucken. Jüngerschaft ist definitiv ein christliches Wort. Gibt es nirgends auf der Welt. Jüngerschaft ist etwas, was wir Christen quasi predigen und was wir benutzen. Was ist das? Heute wollte ich mich gerne das zweite Mal einem Thema widmen. Armin, das letzte Mal eine Fortsetzung. Wir werden Christ, wir werden errettet, wir werden erlöst. Und was ist dann? Ja, was kommt eigentlich nach unserer Errettung? Und damit ich nicht in die Gefahr gerate, dass wir in einen Vortrag abgleiten, habe ich mir gedacht, wir schauen uns mal einen alten Bibeltext an, eine Geschichte aus dem Alten Testament, die wie kaum eine andere so deutlich macht, was ist das denn, was passiert denn, wenn wir errettet sind und was denkt Gott, was danach kommen soll. Und dann hat das natürlich auf einmal, werdet ihr merken, mit Jüngerschaft zu tun. Ich hoffe, ihr habt Lust und habt eure Bibel dabei. Lasst uns mal aufschlagen aus Jesaja 37. 1300 hat Luther übrigens, mein liebes Kind, nicht gelebt. Jesaja 37. Und zwar die Verse 30 bis 32. Da blenden wir uns in eine Story ein und ich werde sie nachher ein bisschen erklären. Und dann kommt dieser Satz, diese Sätze. Da sagt Gott: Und das sei dir, Hiskia, das ist ein König von Juda, das sei dir, Hiskia, ein Zeichen. In diesem Jahr ist, was von selber nachwächst. Im nächsten Jahr, was auch dann noch wächst. Im dritten Jahr und erntet, pflanzt Weinberge und esst ihre Früchte. Denn die Erretteten vom Hause Juda und was übrig geblieben ist, sie werden von Neuem nach unten Wurzeln schlagen und oben Frucht tragen. Denn von Jerusalem wird ausgehen, die übrig gebliebenen sind und die Errettung vom Berge Zion. Denn solches wird tun der Eifer des Herrn Zebaoth. So richtig werden wir den Schatz dieser Verse nur heben können, wenn wir ein bisschen was drumherum wissen. Es gab seit den Tagen Abrahams für Israel und im Grunde für die ganze Gegend dort, der ganze Nahe Osten, einen einzigen Feind, nämlich Assyrien. Assyrien war ein Volk, das von Assur, das ist also nördlich von dem heutigen, sagen wir mal, Iran, Irak, dieser Ort, auch Ninive. Und von dort aus gab es über 1200 Jahre lang eine Machtausübung, die immer mal mehr und mal weniger in die ganzen Gegend bis zum Mittelmeer, zum Teil auch mal bis nach Ägypten, diese ganze Gegend unter Krieg setzte und eroberte und dann auch wieder verloren hat. Am Ende wurden sie von den Babyloniern 609, ihr wisst es, ausgelöscht. Das erste Mal lesen wir von den Assyrern bei Abraham. Ihr kennt die Story von Lot. Lot sitzt in Sodom und Sodom wird überfallen von einem König, den die Bibel Kedorlaomer nennt. Und der fällt in diese Gegend ein und überfällt wieder Städte und raubt sie und macht etwas, was für Assyrien typisch ist in den ganzen Jahrhunderten. Zum einen nehmen sie das Volk gefangen und ein Großteil der Menschen, die dort wohnen, deportieren sie, nehmen sie gefangen und verschleppen sie. Und das Zweite, was Assyrien ausmacht, ist, sie haben eine fast nie dagewesene Brutalität. Das kennt man weder von den Griechen, noch erzählt man sich das von den Römern. Aber die Assyrer hatten das als Geschäftsmodell. Sie waren einfach wahnsinnig brutal und haben ein Leben einfach zum Spaß ausgelöscht. Und das durchzieht sich jetzt immer mal wieder in der Bibel. Besonders zur Zeit der Könige, da lesen wir relativ viel davon. Und vor unseren Versen, da war es wieder soweit. Assyrien hatte 20 Jahre davor, vor Hiskia, das Nordreich besiegt. Wir dürfen den Schock und den Verlust der Stämme, der 10 Stämme von Israel, nicht zu gering achten. Das ist schon Wahnsinn, was da einem Volk passiert ist. Von 12 Stämmen sind 10 weggeschafft worden. Und das passierte erst 20 Jahre davor von Assyrern. Damals wurde das Südreich und Jerusalem noch verschont, aus verschiedenen Gründen. Aber jetzt ist es wieder soweit. Assyrien rückt gegen Juda an. Und das ganze Land, so wie wir das lesen, wurde schon besiegt und geplündert und gebrandschatzt. Und alle waren auf der Flucht. Alleine Jerusalem und ein Rest und all die nach Jerusalem geflüchtet waren, waren noch die Bastion. Und somit kam der König Sanherib und belagerte mit seiner Armee Jerusalem. Er liegt jetzt davor. Wir wissen aus den Umständen und von dieser Geschichte gibt es auch aus der Bibliothek von Asonasipal ein paar Keilschriftübertragungen. Wir kennen die Story auch aus der Sicht der Assyrer. Und man liegt jetzt quasi vor Jerusalem und er hat nicht viel Zeit. Und dann kommt er und beschimpft den König und der König beschimpft das Volk und er beschimpft Gott und sagt, hey, Gott wird, euer Gott wird euch nicht retten, weil er hat Samaria und das Nordreich nicht gerettet und ihr werdet fallen, also macht am besten die Tür gleich auf. Das ist die Story, das Volk liegt wirklich im Dunkeln. Es ist kein Licht zu sehen, keine Hoffnung. Und so macht der König Hiskia, so lesen wir das, folgendes, er ruft seinen geistlichen Hauptberater, das ist Jesaja, und sie gehen zusammen auf die Knie und gehen zum Haus Gottes und sie fangen an zu beten mit Worten, die aus ihnen herauskommen. Und dann ist es so, dass tatsächlich Gott eine Botschaft schickt. Und über Jesaja redet er die frohe Botschaft an Hiskia und seine Gemeinde. Und er sagt, es wird Rettung geben. Ihr habt zwar nur noch den Tod vor Augen, aber ihr werdet nicht sterben. Es wird Rettung geben. Sanherib wird in Kürze sterben, aber nicht ihr. Die gute Botschaft kommt an Hiskia und seine Gemeinde. Assyrien wird abziehen, der König wird verwirrt, ich werde sie schlagen und Gott wird euch Erlösung schenken. Der Tod wird weggeschoben. Und dann kommt unser Text. Und kurz, wie geht die Story weiter? Natürlich, es ist tatsächlich so, und so beschreiben das auch die assyrischen Quellen, dass das Heer auf Jerusalem nicht einnimmt und auf einmal abgezogen wird. Zwei Gründe. Es gibt zum einen tatsächlich eine Pandemie, eine richtige. Die Menschen leben ohne Ende, so wie die Pest wegschleift. Es wird beredet, dass die Hälfte und noch mehr von den Assyrischen in so eine Pest kommt und sterben. Und zum anderen sagt Gott tatsächlich, es gibt ein Gerücht und das treibt er auch ein. Er lässt den König hören, an anderen Stellen seines Reiches wird er angegriffen. Und so zieht er das ab und das über Nacht. Also Jesaja kommt, sagt diesen Satz und am nächsten Tag ist Assyrien schon weg oder tot. Es geschah über Nacht. So, was sagt nun der Text über unsere Jüngerschaft aus, über unser Leben, über mein Jesus nachfolgen? Vielleicht vorab, das Besondere an diesem Text ist, dass er tatsächlich 3-mal in der Bibel vorkommt. Manchmal wundern wir uns, warum manche Storys 2-mal drin sind. Diese Geschichte ist 3-mal drin, sie wird 3-mal berichtet. Grund genug dachte ich mir, davon auszugehen, dass Gott auch diese Verse für sehr wichtig hält und auch diese Geschichte der Befreiung und das, was er dann sagt, hey, was nach der Befreiung losgeht. Und deswegen wollen wir den Text entlang gehen und ich würde uns gerne ein paar Weisheiten daraus an die Tafel malen, Weisheiten zu dem Thema, was ist eigentlich, wenn wir uns bekehrt haben und erlöst sind, was kommt eigentlich danach? Und so starten wir mal mit dem Vers 30, da heißt es, in diesem Jahr isst man, was von selber nachwächst, im nächsten Jahr, was auch dann noch wächst. Im dritten Jahr sät und erntet, pflanzt Weinberge und esst ihre Früchte. Und davor, und das sei dir, Hiskia, ein Zeichen. Und das Komische an diesem Zeichen ist, es ist eben nicht so ein Zeichen, wie wir uns das denken, wenn einer kommt und hat ein prophetisches Wort, hey, übrigens, in 2 Jahren kommt Rettung und deswegen wird morgen Folgendes passieren. Also so quasi als Begründung, als Erläuterung, als Bestätigung, als Beweis, dass das, was ich jetzt sage, dass das eintrifft. So ist es hier überhaupt nicht, ganz im Gegenteil. Hier ist es ganz anders. Erst kommt die Errettung, nämlich die geschieht morgen, und dann sagt er, und das sei jetzt ein Zeichen, also nach der Errettung passiert erst was. Es kommt die Errettung Gottes unverdient und ohne Zutun, und plötzlich schon am nächsten Tag passiert es, und dann kommt das Zeichen. Und die Frage natürlich, warum? Und für mich ist es, ich dachte so, weil die Erlösung und das Leben nach der Erlösung zusammengehören. Ich erlöse dich, sagt Gott, und dann kommt noch etwas. Und das sei dir auch ein Zeichen für das, was passiert. Dann muss noch was kommen. Und Gott sagt, in diesem Jahr, was kommt dann, isst man, was von selber nachwächst, im nächsten Jahr, was auch da noch nachwächst. Mein erster Punkt für heute ist so, ja, ein bisschen auf den zweiten Blick. Und ihr werdet vielleicht schon alle Fragezeichen haben, was kann man aus dem Text rauslesen, ihr werdet staunen. Für mich ist das Erste, was aus dieser Textstelle und aus dieser Story massivst deutlich wird, ist, erst kommt meine Erlösung und dann kommt das Durchtragen Gottes. Erst kommt die Erlösung und dann kommt das Durchtragen Gottes. Es scheint doch so, wenn wir in Bedrängnis sind, dann scheint Gott seine Kinder besonders doch zu tragen und besonders zu begleiten. Er trägt uns in diesen dunklen Tagen irgendwie scheinbar mehr als an den sonnigen Tagen. Das Land ist verwüstet. Die normale Ernte und die Vorräte, es ist alles schon gebrandschatzt und es ist alles schon vernichtet von den Assyrern. Jeder im Volk hat irgendjemanden zu beklagen. Trauer ist da. Sie hatten diese Todesangst. Die Not der Massenflucht war allgegenwärtig. Was war ein Trauma? Manchmal denke ich, wenn du denkst, es geht mir schlecht, es geht dir schlecht. Israel ging schlecht. Das Volk Gottes ging es wirklich schlecht. Und dieser Text sagt doch, es gibt ein Leben vor der Erlösung und es gibt ein Leben, ja, bis zur Erlösung und natürlich ein Leben danach. Jesus sagt mal, nicht umsonst zu Johannes und seinem Bruder, gibt er ihnen den Titel Donnersöhne. Das gibt er ihnen, weil es ein Leben bis zur Erlösung gab. Da waren sie Donnersöhne. Und Jesus benennt es und sagt, hey, ich weiß, so ist das. Es gibt ein Leben bis zu unserer Erlösung. Und das trägt manchmal sogar in die Zeit danach hinein. Und Gott weiß das und Gott antwortet genauso, wie er das hier tut. Bei mir ist es so, ich will mein Leben nicht vergleichen mit dem, was die Israeliten hier zu tun hatten und zu erleben hatten. Aber trotzdem, manchmal fühle ich mich mit Juda verwandt und denke, boah, da ist schon Dunkelheit und da ist schon Druck. Und ich habe den Eindruck, je älter wir werden, desto mehr ist es. Und oft fühle ich mich wie eben einer, wie es hier heißt, der Übriggebliebenen. Irgendwie kommen wir gerade so durch und es ist schon viel Druck da. Und wir kommen irgendwie noch aus Weihnachten und da heißt es ja genau so, das Volk, das im Finstern wandelt. Und ja, irgendwie bin ich das auch. Und der Text macht auch klar, nach der Erlösung ist nicht alles gut. Und wird auch nicht alles gut sein. Und das wird auch nicht verheißen. Und dann kommt Gott mit seinem Zeichen und er sagt, hey, das sei dir ein Zeichen. Und für mich ist es doch relativ klar, dass Gott sagt, du bist arm, du hast Druck in deinem Leben und das ist egal. Egal, wie deine Lebenssituation aussieht, egal, ob alle deine Vorräte verbraucht sind, ich bin bei dir. Alle Tage. Egal, wie viele Feinde vor deiner Tür stehen, nichts kann dich aus meiner Hand retten. Es ist auch bei Paulus so, dass diese Stelle nicht ist, dass Jesus sagt, ich löse allen Druck, sondern er sagt, der Druck wird dich niemals aus meiner Hand reißen können. Darum geht's. Und dann kommt Jesus auch noch zu uns und sagt, hey, egal wie es dir geht und was du für Angst und Sorgen hast, und dann kommt Jesus und sagt, hey, in der Jüngerschaft, in einem der Lektionen, dann sagt, seht die Vögel, sie säen nicht und sie ernten nicht und euer Vater ernährt sie doch. Und ich denke, wow, ja. Und dann sagt Jesus, wie viel mehr ihr? Und das ist das, was hier in dem Text steht. Hört auf, euch Sorgen zu machen. Denn auch Hiskia und das Volk, sie bekamen Nahrung. Und Gott verheißt ihnen auch, ihr werdet nicht sterben und ihr werdet Kraft bekommen aus der Höhe. Denkt an Hiskia und das Volk, sie bekamen Nahrung. Genau die, die sie brauchten in diesen Tagen. Und das ohne großes Zutun. Gott versorgte sie umsonst. In Jesaja 55 gibt es, und ich kann diese Stelle eigentlich permanent lesen, da sagt Gott, wohlan alle, die ihr durstig seid, kommt her zum Wasser. Und die ihr kein Geld habt, kommt her, kauft und esst. Kommt her und kauft ohne Geld und umsonst Wein und Milch. Wein und Milch, da kommen wir gleich nochmal drauf. Warum zählt ihr Geld da für das, was kein Brot ist? Und euer sauer verdienten Verdienst für das, was nicht satt macht? Hört doch auf mich, so werdet ihr Gutes essen und euch am Köstlichen laben. Gott scheint uns zu verwöhnen. Und seine Botschaft an mich ist in diesen dunklen Tagen, du bist errettet. Etwas mehr Gelassenheit. In diesem Jahr isst man, was von selbst wächst. Und im nächsten Jahr, was auch dann noch wächst. Unser Gott ist der Gott, der uns durchbringt. Er ist der Garant, wenn wir an Jüngerschaft denken, dass sie uns gelingt. Es ist das Gegenteil von Stress. Ja, Gott sagt nicht, hey und jetzt reißt euch zusammen, ich habe jetzt eure Erlösung gebracht, Sanherib ist weg und jetzt tut und macht und handelt. Nein, Gott ist anders. Etwas mehr Gelassenheit. Er ist unser Gott und er ist der Garant, dass unsere Jüngerschaft gelingen möge. Also an Gott liegt es nicht. Wir wollen weitergehen im Text. Und dann heißt es, im dritten Jahr, ich sag mal aber, im dritten Jahr, dann sät und erntet, pflanzt Weinberge und esst ihre Früchte. Wenn du als Jünger Jesu nach der Erlösung also startest, dann ist der Start auch nach meiner Beobachtung meist einfach. Alles läuft von selbst. Die frisch Bekehrten, auch wenn ich an mein Leben denke, boah, was haben wir mit Gott erlebt? Und es kommt so, als wenn, so wie es hier heißt, alles umsonst. Es kommt einfach so, ohne Zutun. Wir müssen nichts tun. Alles läuft von selbst. Aber jetzt kommt schon auch ein wichtiger Satz. Das scheint nur eine kurze Phase zu sein. Es ist scheinbar nicht Gottes Wille, Schlaraffenland zu schaffen. Es ist nicht Gottes Wille, wie die Erretteten für alle Zeiten leben sollen. Denn das kommt jetzt. Da sagt er, im dritten Jahr sät und erntet, pflanzt Weinberge und esst ihre Früchte. Meine zweite Aussage zum Thema Jüngerschaft und aus unserem Text heißt, das Ziel Nummer eins, wenn Gott über Jüngerschaft und über dein Leben nach der Bekehrung nachdenkt, dann sagt er, ich will, dass du geistlicher Selbstversorger wirst. Dass du eine eigene Selbstversorgung hinbekommst. Du und Jesus. Wenn wir als Gemeinde von Jüngerschaft reden, dann geht es genau darum. Wie wirst du zu einem geistlichen Selbstversorger? Warum meint ihr, ruft Jesus in Matthäus 28 seine Leute dazu auf und sagt nicht, hey, macht zu Gläubigen alle Welt? Das sagt er nicht. Jesus ruft seinen Jüngern zu und sagt, macht zu Jüngern. Das ist doch komisch. Warum nicht zu Gläubigen? Ja, wir reden doch dann ganz viel von den Gläubigen dieser Welt, ja? Aber Jesus ruft nicht zu Leuten auf, die das für wahr halten und irgendwie glauben, sondern er sagt, hey, er ruft zur Jüngerschaft auf, folgt mir nach, zu Jünger Jesu. Das ist was anderes und so oft verwechseln wir das. Aber unser Text macht das bildhaft. Am Anfang deiner Errettung oder nach besonders anstrengender Zeit, dann kann das tatsächlich so ablaufen. Ist, was von selbst wächst. Komme erst mal an. Kommst du aus der Dunkelheit, dann werden wir erstmal deine Wunden verbinden und dann werden wir uns erstmal um dich kümmern. Oder kommst du in Zeiten, die hart sind, dann ist das so. Aber das Ziel für mich ist das und für dich ist das dritte Jahr. Das verlorene Schaf wird zurückgetragen und wir werden dann feiern, aber irgendwann wird es losgelassen und muss wieder auf die Wiese und muss ihre Nahrung suchen. Es muss wieder selbst laufen. Das Ziel Gottes ist nicht Schlaraffenland auf dieser Erde, sondern die Eigenverantwortlichkeit. Wir sollen in unserem geistlichen Leben, in unserem ihm Nachfolgen zu geistlichen Selbstversorgern werden. Wir sollen zu reifen Christen werden, die man nicht immer zur Tränke tragen muss und denen man was intravenös spritzen muss, sondern deren Gebetsleben selbstständig zu Hause nachläuft, ohne dass einer immer wieder erwähnen muss. Und wenn wir uns nicht als Gemeinde treffen, dass wir überleben können in unserem Glauben und mit dem, wo wir gegründet sind. Oder wenn der erste Druck kommt von der Seite und Menschen über uns so oder so reden, dass wir geistlich damit umgehen können. Und dass wir nicht aus dem Instinkt handeln. Bekehrung muss eine Wirkung haben. Und das ist das, was hier gemeint wird. Im dritten Jahr, da müssen wir ankommen. Der Nachfolger Jesu muss selbst säen und muss selbst ernten. Das heißt, wir müssen auch, was Jüngerschaft angeht, wenn wir also Jesus nachfolgen wollen, weg von dem Gedanken, sind einfach nur Gläubige, sondern hey, wir müssen säen und ernten. Wir müssen selbst Bibel lesen. Wir müssen selbst Selbstreflexion machen. Wir müssen unsere Gaben einsetzen, unsere Gebetszeiten, unseren Austausch mit unseren Geschwistern. Wenn wir was nicht verstehen an Gott, dann müssen wir fragen, bis wir die Antwort bekommen. Und all das wird uns dazu führen, zu den Früchten, also dass unser Leben gelingt. Irgendwann müssen wir in dem beschriebenen dritten Jahr ankommen. Kennt ihr den letzten Satz, den Jesus Petrus in seinen Lektionen, hey, ich mache aus dir Jünger, wie der letzte Satz ist? Jesus sagt zu Petrus, was geht dich der andere an? Du aber folge mir nach. Ihr kennt die Story, die davor ist, wo er sich mit Johannes so ein bisschen rauft und denkt, ah, was ist mit dem und so. Und Jesus sagt, was geht es dich an? Du aber folge mir nach. Es geht um dich. Ja, es geht zuallererst, dass du Jesus nachfolgst, dass du selber ihm nachfolgst, Selbstversorger wirst. Und als hätte Petrus es gelernt, kurze Zeit später in Apostelgeschichte 8 ist das, glaube ich, oder 7, da heilt er einen Gichtbrüchigen, der heißt Aeneas. Der war 8 Jahre lang, so wird beschrieben, nur mit Hilfe von anderen konnte er sich bewegen und er war krank und geht in diese Gemeinde. Und Petrus kommt und er heilt ihn ganz witzig. Er sagt, sei gesund und jetzt steh auf und mach dir dein Bett selbst. Das ist doch cool. Steh auf und mach dir dein Bett selbst. Es gab eine Zeit, da war es so, aber jetzt ist es vorbei. Du bist errettet, das ist das Ziel. Selber Betten machen. Das Ziel ist nicht nur das Richtige zu glauben, ja, sondern Jesus sagt in der Sanderweise, lehret sie zu halten und nicht lehret sie zu glauben und für richtig zu befinden. Lehret sie das zu halten, was ich euch sage. Das Zeichen der Rettung war für Hiskia und dem Volk, dass sie in dem befreiten Land säen, dass sie säen und ernten. Und wie wir dahin kommen, dass wir in unserer Jüngerschaft wachsen und dass wir unsere Wurzeln tief gründen und dass wir Fundamente legen, ja, das ist das Thema der nächsten Wochen. Weil da gibt es ein paar Dinge, die ganz wichtig sind, die wir wissen müssen, sonst fallen wir um. Ja, wir haben Halbzeit zu unserer Predigt und ich komme gleich zum zweiten Vers und ich würde uns gerne einschieben, so quasi als Pausenfüller, mal so ein Goodie, der hier mir auffällt und ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist und ob das überhaupt schon in der Bibel permanent auffällt. Da heißt es, was mal sollen sie im dritten Jahr machen? Sät und erntet und dann pflanzt Weinberge und esst ihre Früchte. Habt ihr schon mal, also die viel in der Bibel lesen, habt ihr schon mal gefragt, warum Wein und Weinberg permanent in der Schrift auftaucht? Ähnlich wie hier scheint offensichtlich der Weinberg in der Bibel zum Grundsegen dazuzugehören. Wieso sollen wir als Gläubige uns nicht nur um das Korn für unser tägliches Brot kümmern? Wieso ist die ganze Bibel voll von den Aufforderungen, sagt, hey, legt Weinberge an. Für mich macht Gott hier auch ein Jüngerschaftsprinzip, das wir nicht vergessen sollen, mehr als deutlich. Ist nicht Gottes Aufforderung, dass wir Weinberge anlegen sollen und Weinberge pflanzen und auch ihre Früchte genießen sollen? Das ist nicht ein Bild dafür, dass Christus nachfolgen eben nicht ein Synonym für Entsagung und Traurigkeit und Härte und Verzicht ist? Wann hat es eigentlich angefangen, dass wir Gott als Spaßverderber in unseren Kirchen predigen? Wann hat es angefangen, dass wir das in unseren Köpfen zulassen? Wann ist es uns passiert, dass Jesus folgen und seinen Willen tun uncool geworden ist? Ja, was haben wir zuerst gedacht, als hieß, hey, wir kümmern uns am Anfang des Jahres um Jüngerschaft? Oh, wieder Jüngerschaft, dann müssen wir wieder Dinge tun und Hausaufgaben. Was ist mit Jesus folgen, wohin er auch geht? Wenn wir an Gott und ihm und unser Thema ihm folgen denken und dann nur Druck und Mühe und Anstrengung assoziieren, dann ist irgendetwas faul in unserem Leben. Der Weinberg steht für Lebensqualität. Er steht für Verschwendung. Er steht dafür, dass Gott will, dass wir es in unserem Leben krachen lassen. Dass wir es uns gut gehen lassen. Dass wir Dinge genießen. Dass wir uns etwas gönnen. Salomo sagt, genieß das, was Gott gibt. Genieß das Leben mit deiner Frau, die dir schenkt. Genieß dein Reichtum. Paulus sagt das Gleiche. Gott schenkt euch so vieles, dass wir mit Dankbarkeit genießen sollen. Die Jünger resümierten, drei davon, bei einem ihrer innigsten Erlebnisse, die mit Jesus hatten. Genau, er sagt, lass uns genau hier und jetzt bleiben, weil das ist das Schönste und Größte und Überwältigendste, was wir jemals erlebt haben. Jesus, mit dir zusammen sein. Lass uns Hütten bauen. Lass uns hier bleiben. Lass uns das ausweiten. Lass uns niemals mehr was anderes leben und erleben, als das mit dir zusammen zu sein. Und wann ist es passiert, dass das nicht mehr so bedeutend ist in unserem Leben? Deshalb auch der nächste Punkt, auch die Schönheit des nächsten Verses, Vers 31. Und da werdet ihr auch die Assoziation zu unserem Eingangsclip sofort verstehen. Und da heißt es, und die Erretteten vom Hause Juda und was übrig geblieben ist, sie werden von Neuem nach unten Wurzeln schlagen und oben Frucht tragen. Darum geht es, wenn wir über Jüngerschaft reden. Wurzeln schlagen und Frucht bringen. Bevor wir da hinkommen, zunächst noch eine Beobachtung aus unserem Text, die für unsere Jüngerschaft und ich glaube auch für unser Gemeindeleben, für das Leben, das wir miteinander führen, schon auch wichtig ist. Da heißt es, es ist dieses Wort und. Wurzeln schlagen und Frucht bringen. Ich glaube, dass das Wort und bei mir, genauso wie bei euch, häufig ignoriert wird und dass das in unseren Gemeinden und in unseren Köpfen irgendwie oftmals beiseite geschoben wird und nicht ernst genommen wird. Worum geht es? Wir haben in der Bibel Ratschläge und wir haben Bibelstellen, wir haben Geschichten, die sich komplett zu widersprechen scheinen. Da gibt es lauter Themen voller Spannung. Beispiel. Da heißt es, die Versammlungen der Frommen sollen wir besuchen und wir werden ermuntert und ermahnt zum geistlichen Miteinander, zu Freude an gemeinsamen Glauben ausleben, zum Lobpreis, zu Gebetszeiten, zu Bibelstudium. Und dann heißt es, wir sollen zu den verlorenen Schafen uns aufmachen. Gemeindekuscheln und Mission und Diakonie und deiner Stadt dienen. Da gibt es eine Spannung, fleißiges Bibellesen und aus der Bibel lernen und auch, wie hören wir auf den Heiligen Geist? Ihr wisst, ich bin ein Bibelverfechter. Ja, und es gibt nichts Größeres und keinen wichtigeren Zugang. Aber wenn der Geist Gottes in mir wohnt und in dir wohnt, hallo, was anderes außer, dass das Auswirkungen hat in unserem Leben, ist denn da normal? Was nützt mir der Geist Gottes in mir, wenn er nicht sagt, wenn er nicht redet, wenn er nicht tut und handelt und schiebt und drückt? Also die Bibel und offen sein für das, was Gott bereitet hat in mir. Und auf Gottes Stimme hören. Was denn sonst? Natürlich, sola scriptura, allein die Schrift. Hey, aber wenn Geist Gottes in uns wohnt, dann muss das Auswirkungen haben. Dann müssen wir sagen, hey, ich vielleicht nicht so sicher, wie in der, wenn die Schrift dir was sagt. Aber auch, ich glaube, ich sollte zum Alex gehen und mich entschuldigen. Oder umgekehrt, also dir wahrscheinlich. Also es muss Auswirkungen haben in unserem Leben. Was denn sonst? Es ist dieses und. Denk an dich, sagt Paulus, und an die Herde. Alle Kraft in die Jugend investieren und die Alten nicht vergessen. Versteht ihr die Spannung? Es ist eine, wir müssen die Ausgewogenheit finden und greifen und dürfen nicht so schnell abbiegen. Und dann das Beispiel Nummer 1 in den Gemeinden ist nach meiner Einschätzung folgendes. Da heißt es beten und arbeiten. Was gibt es da für Diskussionen? Wer kommt in den Himmel, sagt Jesus in Matthäus 25, der seinen Willen tut, der handelt. Es gibt, die ganze Bibel ist voll davon. Sie sagt, handelt, bis ich wiederkomme. Kauf die Zeit aus. Geh du zur Ameise, du Fauler. Das Paulinische, ich trainiere und kämpfe und rackere und mache, damit ich nur irgendjemand gewinne. Und dann? Dann sind die Worte, die wir alle wissen und die genauso wichtig sind, die anderen Worte. Zum Beispiel Jesu Wort, das berühmte an die Martha und sagt, hey, Maria sitzt zu meinen Füßen und hört und lernt. Und sie hat das Bessere, also das heißt nicht nur, sie hat was Gutes, sondern sie hat eine Steigerung. Sie hat das Bessere erwählt. Und das klingt so anders wie das Erste. Die einen gelten als kontemplative Beter, die von Gott alles erwarten. Und die stehen dann gegen die anderen, die als Schaffer verschrien werden. Wie wahnsinnig sind wir, wenn wir das tun? Das ist wie das eine oder das, ohne das andere. Also wenn wir einem, dieser Streit kommt aus dem Schlund der Hölle, auch für uns. Es ist dieses Und des Textes. Wir müssen ausgewogen predigen und leben. Wir müssen diese Spannung aushalten. Nur so ergreifen wir in unserer Jüngerschaft und wenn wir Gott folgen und Jesus folgen wollen, die Fülle der Wahrheit. Nur so gelingt uns Jüngerschaft. Nur so. Sollen wir warten, dass Jesus wiederkommt? Natürlich, das sagt er. Ich komme wieder und seid bereit. Aber wir warten doch nicht auf dem Sofa. Es ist das Und. Warten und handeln, bis er wiederkommt. Also wehe uns, wenn wir nicht mehr ausgewogen predigen und handeln und leben. Dann kommen wir als Jünger nicht an. Und wir dürfen auch nicht das eine gegen das andere ausspielen. Verstünden wir dieses Und besser, würde es, glaube ich, auch in den Gemeinden weniger Parteiung geben. Und wir würden etwas relaxter reden, weil sich immer gleich eine Warnlampe angeht. Und ich predige definitiv zu mir, genauso wie zu euch. Und der Vers 30 formuliert doch vortrefflich, was die Erretteten und Bekehrten kennzeichnet. Gott gibt hier den ausgewogenen Plan vor. Wir sollen nach unten Wurzeln schlagen und wir sollen nach oben Frucht bringen. Beides gehört zusammen. Das eine geht ohne das andere nicht. Es ist das eben am Weinstock bleiben und Frucht bringen. Ich bin zusammengezuckt nochmal, als Bina das eben vorgelesen hat. Ja, eigentlich dachte ich, hey, wir lesen. Ich meine, ich kannte natürlich diesen Stelle und habe ihn auch so mal gelesen. Und heute eben fiel mir ein und sagte, boah, das ist aber eigentlich ein Hattesatz von Jesus. Es ist nicht so ein Kuschelsatz, sondern es redet ja permanent, hey, bleibt, sonst werdet ihr weggeworfen. Bleibt, sonst geschieht. Und dann muss Frucht bringen. Also es sind harte Worte in Johannes 15. Aber es ist dieses Und, wir müssen am Weinstock bleiben und wir müssen Frucht bringen. Und Jesus predigt ausgewogen und wir müssen das auch tun. Was ist Jüngerschaft? Genau das. Kurz noch zu dem, was so eindeutig ist und was wir alle schon 100-mal gehört haben. Wir sollen nach unten Wurzeln schlagen. Wisst ihr, warum die Tankstelle ein falsches Wort, ein falsches Bild ist? Es ist falsch. Die Bibel, ja, natürlich dürfen wir auftanken, ja, aber im Grunde ist die Jüngerschaft angelegt als die Bilder vom Fundament und vom Wurzeln schlagen. Wir müssen tief runtergehen. Und damit beginnt es immer, dass wir Wurzeln schlagen. Niemals dürfen wir das unterschätzen. Zu Jesu Füßen sitzen, das Lernen aus seinem Wort, das Gemeinschaft haben im Lobgesang, die persönliche Gebetszeiten, das Reflektieren, alles mögen unsere Lebenswurzeln tief hinabgehen und eingraben lassen. Selbst die guten Taten gehören auch laut Bibel zum Wurzeln schlagen. Er ist der Fels, auf dem wir sicher sind. Ab heute wollen wir über diese Säulen reden. Wie sehen die Wurzeln? Wie kann das aussehen? Auf was stehen wir? Was sind so wichtige Elemente, was Wurzelschlagen angeht? Und da gibt es ein paar Dinge, die wir einfach wissen müssen. Wir können nicht ewig leben in unserem Leben und Jesus nachfolgen, ohne dass wir Gott wirklich verstanden haben. Das wird nächste Woche passieren. Dass wir seine Liebe verstehen, warum er was tut. Wer den wartenden Vater nicht erkannt hat, der wird als Jünger nicht weit kommen. Und wir werden über dich reden, über mich. Was bedeutet es eigentlich, Christ zu sein? Was ist denn das, wenn du jetzt Kind Gottes bist? Königstochter, Königssohn, ja, das sind so komische Worte. Was ist denn das, wenn du Prinz bist? Wenn der Nachname nicht mehr Röbel, sondern Christ ist? Wie ist denn das? Was bedeutet das für uns? Das wollen wir in den Session danach sehen. Wir werden über Kommunikation, wie bleiben wir im Kontakt mit Jesus? Und wir werden über Jesus als unseren Meister und Herrn diskutieren und werden hören, was bedeutet Jesus für unser Leben? Das müssen wir wissen. Und dann werden wir Wurzeln tief schlagen, dann werden wir auf festen Fundamenten stehen. Wurzeln sind nicht das Attraktive an einer Pflanze. Sie sind tief unten. Wir schauen lieber nach oben und auf die Schönheit, aber wir wissen, ein Baum überlebt, auch wenn er keine Blätter hat. Immer für eine gewisse Zeit, wenn es nicht regnet. Aber der Baum wirft zuerst die Blätter ab und wenn er tief gegründet ist, überlebt er, weil er Wurzeln hat, die tief sind. Und dann sagt der Text neben dem Wurzelnschlagen, er sagt es eben mit dem Und. Deswegen wehe, wir wollen das mit gegeneinander aufwiegeln. Er sagt, und das Fruchtbringen. Und das Fruchtbringen. Das in Jesu Wurzeln haben, muss automatisch zu Frucht bringen. Das ist das, was Jesus in Johannes 15 seinen Leuten in seiner langen Lektion an der Stelle auch mitteilt und sagt, hey, an mir bleiben, das muss Frucht bringen. Das heißt aber auch im Umgekehrten, dass wenn eine Gemeinde oder ein Christ keine oder sonderlich schmeckende Frucht haben oder erkennen, wenn einer seinen Jähzorn nicht in den Griff kriegt, wenn er seine Frau schlägt, wenn er immer Streit sucht, wenn, dann stimmt etwas nicht. Wo sind deine Wurzeln? Dann ist irgendwas offensichtlich, docken unsere Wurzeln falsch an der falschen Quelle. Kann man das erkennen? Ich glaube ja. Aber besser an uns selbst und nicht an den anderen. Ja, aber ich glaube, dass wir das erkennen können. Jesus sagt dasselbe, an den Früchten erkennen wir, was im Herzen der Menschen ist. An den Früchten erkennen wir. Zum Teil, was sie tun, zum Teil, was sie sagen, zum Teil, was sie glauben. Frucht bringen ist in der gesamten Bibel ein Kennzeichen von einem gesunden Christen. Und die Früchte sind eben nicht nur, dass wir handeln und dass daraus Gutes wird, das auch. Aber Frucht bringen ist vor allen Dingen auch, dass wir Liebe leben, dass wir Liebe empfangen, dass wir Freude leben und Freude geben. Ja, die Früchte in Galater 5. Ein Erretteter wird Frucht bringen. Ja, unser Leben als Errettete im gelobten Land, sagt Gott, hey, sät und erntet und macht Weinberge und dann kommen wir zur Frucht. Von den Evangelisten ist Matthäus derjenige, der so am strukturiertesten erscheint. Er hat immer Päckchen. Und er macht am Anfang geht hin und macht zu Jüngern den Satz gesagt hat. Und er macht am Anfang, beginnt er mit einer mit einer Grundsatzrede. Und in der Grundsatzrede, die haben wir letzte Woche schon von Armin zitiert gehört, endet er und sagt, hey, wenn du das tust, dann stehst du auf Felsen und dann gelingt dein Leben. Und er startet genau mit diesen Sätzen, diese Seligpreisungen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr das lest. Die Botschaft von Jesus, der Beginn der Jüngerschaftsausbildung, startet mit diesen Sätzen. Selig sind die geistig Armen, denn ihre ist das Himmelreich. Und ich hatte immer unheimlich viele Probleme zu verstehen, was meint Jesus eigentlich mit selig sind. Und dann habe ich, es gibt nochmal eine Seligpreisung, die gibt es im Alten Testament. Und als ich die dann gelesen habe und zu unserem Thema auch heute, dann passt auf einmal alles zusammen. Psalm 1. Da steht das gleiche Wort, aber im Hebräischen. Und das wird ein Tick anders übersetzt. Ja? Luther übersetzt es ein bisschen anders. Aber beide Worte sind das gleiche und sind so ausschlaggebend, wenn wir über das Leben nach der Bekehrung nachdenken. Du wirst Christ und dann. Da heißt es, wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen. Sondern hat Lust am Gesetz des Herrn und sinnt über sein Gesetz Tag und Nacht. Und jetzt, eines der schönsten Sätze im Alten Testament. Der ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nie. Und was er macht, das gerät wohl. Und was ich verstanden habe, als Jesus mit seinen Jüngern anfängt zu kommunizieren, ist, dass Jesus nicht Leute ausbildet für einen Job. Ja, wir sind ja alle in Firmen und alle haben eine Ausbildung gemacht und wir werden das, um einen Job zu tun. Aber Jesus bildet, ja, auch, dass wir unseren Job tun können, aber das ist überhaupt nicht der Grund, warum Jesus Jünger ruft. Jesus ruft in die Jüngerschaft und fängt an, uns auszubilden, weil es beginnt mit dem Wohl dem. Also Jesus will in uns investieren, damit unser Leben gelingt. Nichts anderes bedeutet Jüngerschaft. Und wenn wir uns Gedanken machen, wie, warum und wie, dann nicht, dass wir eine bessere Gemeinde bauen. Natürlich werden wir danach eine bessere Gemeinde bauen, wenn wir bessere Jünger sind. Aber er macht es, damit unser Leben gelingt. Unser Leben wird nicht endlich und wir werden sterben. Und es wäre gut, wenn wir auf einer Basis leben und glauben und handeln, wo Gott uns selbst im Tod sagt, wohl dir. Deine Blätter verwelken nicht. Wohl dir, der du das und das tust und das gelernt hast, weil dann bist du wie ein Baum an Wasserbächen. Und es wäre cool, wenn wir uns zusammen als Gemeinde in diesem Jahr da aufmachen, mehr das zu sein. Komm, lass uns aufstehen. Dürfen wir aufstehen und beten? Ja. Jesus, ich danke dir, dass du das willst, dass das deine Vision ist, Nummer eins. Das Wohl uns, das selig sind. Und ich bete so sehr, dass du uns begleitest und dass wir nicht unsere Wurzeln abhacken oder an den falschen Bächen sind und dass wir, dass es uns gelingt. Aber ich danke dir so sehr, Herr, dass du, guter Gott, uns gerufen hast zu Wasserbächen und zu nicht enden wollendes Leben. Wir ehren dich, Herr, und wir loben dich als Gemeinde. Ich lobe dich dafür, dass du das in mein Leben hineinbringst. Für alle Zeit. Amen.